Willkommen bei Radio Salam, dem interkulturellen Magazin auf HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
Ласкаво просимо на Радіо Салам міжкультурну новинну програму на радіо HBV з новинами регіону та музикою з усього світу.
أعزائنا المستمعين أهلا وسهلا بكم في راديو سلام برنامج أسبوعي يقدم لكم الأخبار والثقافة والمعلومات المهمة على أثير راديو هابي في وأيضا نقدم لكم جميع أنواع الموسيقى
Heute mit
Сьогодні з вами
اليوم مع
Ute Christina Scholz
محمد الجاموس
سامح زغلول
Christina Jones
محمد الطويل
Радіо Салам. Ахбар Ашерслібен у Зальцландкрайс.
Радіо Салам. Новини Ашерслібену та Зальцландкрайс.
Радіо Салам. Nachrichten für Ашерслібен und den Salzlandkreis. Das Thema Migration wird vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt wieder stark diskutiert. Für den Salzlandkreis zeigen die Zahlen aber, es kommen zwar weiterhin Asylsuchende an, aber deutlich weniger als früher. Im Jahr 2023 wurden dem Landkreis 668 Menschen zugewiesen. 2024 waren es 410, 2025 nur noch 211. Bis Mai dieses Jahres kamen 76 Menschen dazu. Viele Schutzsuchende in Deutschland kommen aus der Ukraine, aus Syrien und aus Afghanistan. Wichtig ist auch, manche Menschen bleiben nicht im Asylverfahren. Sie bekommen später einen anderen Aufenthaltstitel oder werden eingebürgert. Darum ist die Lage komplizierter, als einfache Schlagworte in der Migrationsdebatte oft vermuten lassen.
تعد الهجرة مجددا موضوعا ساخنا للنقاش قبيل الانتخابات ولاية ساكسوني-أنهالت ومع ذلك تظهر إحصاءات مقاطعة زاسلاند استمرار وصول طالبي اللجوء ولكن بأعداد أقل بكثير من السابق ففي عام 2023 تم تخصيص 668 شخصا للمقاطعة وانخفض عدد هذا إلى 410 في العام 2024 ثم إلى 211 فقط في عام 2025 وبحلول مايو من هذا العام وصل 76 شخصا إضافيا يأتي العديد من طالبي اللجوء في ألمانيا ومن أوكرانيا وفي سوريا وأفغانستان ومن المهم أيضا الإشارة إلى أن بعض الأشخاص لا يستمرون في الإجراءات اللجوء إذا يحصلون لاحقا على تصريح إقامة مختلف أو يجنسون لذا فإن الوضع أكثر تعقيدا مما توحي به المصطلحات البسيطة المستخدمة غالبا في نقاشات الهجرة
Antimuslimischer Rassismus nimmt in Deutschland spürbar zu. Das Netzwerk CLAIM hat im vergangenen Jahr mehr als 4000 Vorfälle dokumentiert. Darunter über 200 Körperverletzungen. Beratungsstellen berichten von mehr Enthemmung und Brutalität. Viele Betroffene melden Beleidigungen oder Diskriminierung aber gar nicht mehr. Aus Angst oder weil solche Vorkommnisse für sie schon fast Alltag sind. Das ist gefährlich. Denn Rassismus beginnt nicht erst mit Gewalt, sondern dort, wo Menschen pauschal abgewertet werden. CLAIM fordert deshalb mehr Schutz und mehr Aufmerksamkeit für Betroffene.
يتزايد التمييز العنصري ضد المسلمين بشكل ملحوظ في ألمانيا وثقت شبكة كليم أكثر من 4000 حادثة العام الماضي بما في ذلك أكثر من 200 حالة اعتداء جسدي وتشير مراكز الدعم النفسي إلى ازدياد السلوكيات غير المنضبطة والوحشية لم يعد العديد من الضحايا يبلغون عن الإهانات أو التميز أما خوفا أو لأنهم اعتادوا على هذه الأمور بشكل شبه يومي وهذا أمر خطير فالعنصرية لا تبدأ بالعنف بل بالتحقير الشامل للأفراد لهذا تدعو كليم إلى توفير حماية أكبر واهتمام أوسع بالضحايا
Das Land Sachsen-Anhalt startet ab dem 1. Juli die sogenannte Bürgerarbeit. Langzeitarbeitslose und arbeitsfähige Asylbewerber sollen dann stärker verpflichtet werden, gemeinnützige Arbeit anzunehmen, zum Beispiel bei der Pflege von Grünflächen, in Vereinen oder bei anderen öffentlichen Aufgaben. Im Land gibt es rund 57.000 Langzeitarbeitslose. Wer Termine versäumt oder Arbeit ablehnt, muss mit Kürzungen rechnen. Die Landesregierung sagt, wer Hilfe vom Staat bekommt und arbeiten kann, soll auch mit anpacken. Kritiker warnen aber, viele Menschen brauchen zuerst Sprachkurse, Beratung und dann echte Chancen auf reguläre Arbeit. Bürgerarbeit darf keine normalen Arbeitsplätze ersetzen. Sonst wird aus der Hilfe schnell billige Pflichtarbeit.
ستطلق ولاية ساكسوني انهالت برنامج المسمى للعمل المدني في الأول من يوليو تموز وسيلزم العاطلون على العمل لفترة طويلة وطالب اللجوء المؤهلون للعمل بشكل أكبر بقبول خدمة المجتمع على سبيل المثال في المساحات الخضراء أو النوادي أو غيرها من الخدمات العامة. يبلغ عدد العاطلين عن العمل لفترات طويلة في الولاية حوالي 57,000 شخص وسيواجه من يتغيبون عن المواعيدهم أو يرفضون العمل بتخفيضات في إعانته. وتقول حكومة الولاية يجب على كل من يتلقى إعانة حكومية وقادر على العمل أن يساهم أيضا، إلا أن المنتقدين يحذرون من أن الكثير يحتاجون أولا إلى دورات لغوية واستشارات وفرص عمل حقيقية ومنتظمة. ومن المهم أيضا التنوية إلى أن العمل المدني يجب أن لا يحل محل الوظائف النظامية، وإلا ستتحول الإعانة سريعا إلى عمل رخيص وقصري.
Im Salzlandkreis gilt die Waldbrandgefahrenstufe 4. Das bedeutet, die Brandgefahr ist hoch. Auch in Aschersleben bittet die Stadt um besondere Vorsicht. Offenes Feuer und Grillen sind in Waldnähe und auf trockenen Rasenflächen tabu. Auch Rauchen im Wald, weggeworfene Zigaretten oder Autos auf trockenem Gras können Brände auslösen. Wer sich nicht an die Vorgaben hält, riskiert in Sachsen-Anhalt ein Bußgeld von bis zu 25.000 Euro. Wenn Sie trotzdem Rauch oder Feuer entdecken, rufen Sie bitte sofort die Feuerwehr unter der Notrufnummer 112.
في مقاطعة زارسلاند يبلغ مستوى خطر حرائق الغابات 4، ما يعني ارتفاع احتمالية نشوب حريق، كما تحث مدينة أشرسليب سكانها على توخي الحذر الشديد. يمنع إشعال النيران في العراء والشواب بالقرب من الغابات وعلى الأراضي الجافة، كما يمكن أن يتسبب التدخين في الغابات أو إلقاء عقاب السجائر أو وقوف السيارات على العشب الجاف في نشوب حرائق. يعرض أي شخص يخالف هذه اللوائح نفسه لغرامة تصل إلى 2500 يورو في ولاية ساكسوني-أنهالت. في حال وجود دخان أو حريق يرجى الاتصال برقم الطوائف 112 فورا.
Hallo und salam, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Am Mittwoch, dem 17. Juni 2026, fand im Besterhornhaus Aschersleben die Demokratiekonferenz statt. Eingeladen hatten die Stadt Aschersleben und die Partnerschaft für Demokratie. Im Mittelpunkt stand die Landtagswahl 2026 in Sachsen-Anhalt und die Frage, was sie für unsere Gesellschaft und unsere demokratische Kultur bedeuten kann. Der Vortrag trug den Titel Landtagswahl 2026 in Sachsen-Anhalt, der Seismograph für künftige gesellschaftliche Entwicklungen. Zu Gast war David Begrich vom Verein Miteinander e.V. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Rechtsextremismus, Rechtspopulismus und demokratischer Kultur in Sachsen-Anhalt. Bei der Demokratiekonferenz ging es nicht nur um die Frage, wie stark die AfD inzwischen geworden ist. Es ging auch darum, sie zu analysieren, inhaltlich, politisch und gesellschaftlich. David Begrich sprach darüber, wie Rechtspopulismus funktioniert, welche Themen die AfD setzt und warum Menschen diese Partei wählen. Dabei ging es nicht darum, Wählerinnen und Wähler pauschal zu verurteilen. Es ging vielmehr darum, zu verstehen, warum die AfD für manche Menschen attraktiv geworden ist. Vielleicht aus Frust, Protest, Enttäuschung, aber auch die Zustimmung zu bestimmten politischen Forderungen dieser Partei. Die zentrale Frage war, wie reagiert eine demokratische Gesellschaft auf die AfD? Sie darf deren Wirkung nicht ignorieren. Gleichzeitig hilft es aber auch nicht weiter, potenzielle Wählerinnen und Wähler pauschal abzuwerten oder auszugrenzen. Entscheidend sind sachliche Einordnung, klare Kritik und vor allem der Schutz demokratischer Werte. Ich habe den Vortrag von David Begrich bei der Demokratiekonferenz in Aschersleben aufgenommen. Herr Begrich hat mir erlaubt, diesen Mitschnitt für meine Sendung zu verwenden.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung. David Begrich, ich bin Mitarbeiter der Arbeitsstelle Rechtsextremismus bei Miteinander e.V. Und ich werde Ihnen jetzt in den nächsten 20 Minuten, und Sie werden es mir vielleicht nachsehen, wenn es dann 22 Minuten geworden sind, einen Überblick geben zu der Frage, welche Herausforderungen der Rechtspopulismus und seine parteipolitische Ausprägung in Sachsen-Anhalt, vor allem die AfD, im Jahr 2026 darstellt. Und das möchte ich im Kern eigentlich unter zwei Aspekten anschauen. Der erste Aspekt, auf den ich ein bisschen eingehen will, ist, dass ich Ihnen ein Angebot machen möchte, die politische Partei AfD zu verstehen. Also diese Partei inhaltlich zu charakterisieren, auch ihre politische Kommunikationsstrategie zu charakterisieren, um dann in einem zweiten Schritt mit Ihnen zu gehen, nämlich die Frage, wer sind die Wählerinnen und Wähler dieser Partei und was ist die Motivlage, diese Partei zu wählen. Wenn es die Zeit dann noch erlaubt, vielleicht auch noch einen dritten Schritt zu gehen, nämlich darauf zu schauen, wie denn eine sinnvolle demokratische Auseinandersetzung mit diesem Politikangebot aussehen könnte. Lassen Sie mich zunächst erst einmal einführen zur Frage der politischen Charakterisierung der AfD als Partei. Und ich trage hier weder eine Option für die Wahl der AfD noch eine Option gegen die Wahl der AfD vor, sondern ich mache Ihnen einen Analyse- und Verständnisvorschlag, die politische Konzeption dieser Partei zu verstehen. Und ich glaube, wenn wir sie verstehen wollen, dann müssen wir einmal gedanklich zurückgehen in das Jahr 2013, nämlich dem Zeitpunkt der Gründung dieser Partei in Sachsen-Anhalt. Das liegt jetzt etwas mehr als 10 Jahre zurück. Und ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, dass die damals gegründete Partei nicht mehr die ist, die sie heute ist. Da hat es einen politischen, kulturellen und ideologischen Transformationsprozess gegeben, der dafür Sorge trägt, dass das politisch-ideologische Gesicht dieser Partei sich deutlich verändert hat. Und wenn wir nochmal einen Augenblick zurückspulen in das Jahr 2013, dann werden Sie sich vielleicht erinnern, dass der Gründungsimpuls für die AfD die damalige Euro-Krise war. Also alles, was rund um die Euro-Rettungspolitik zu tun hatte, das war der Gründungsimpuls dieser Partei. Und wenn Sie damals die Medienberichterstattung verfolgt haben, vielleicht auch so ein bisschen in den Zeitungen gelesen haben, dann werden Sie festgestellt haben, dass damals die AfD eine ortholiberale Einthemenpartei war, deren Parteitage so ein wenig den Charakter von volks- oder finanzwissenschaftlichen Fachseminaren hatten. Das hatte viel damit zu tun, dass die damaligen Protagonistinnen und Protagonisten der Partei, also allen voran Bernd Lucke, ja selbst aus der Finanzwissenschaft kamen und sozusagen damit ein Politikangebot in den Raum stellen wollten, das der Euro-Rettungspolitik entgegenstand. Und dieser Gründungsimpuls der AfD, der wurde auch in Sachsen-Anhalt aufgegriffen, auch in Thüringen, auch in Sachsen. Aber es stellte sich eben sehr schnell heraus, spätestens ab 2014, dass die Partei einen Prozess der Radikalisierung beginnt. Und ich glaube, man kann das Datum des Beginns dieser Radikalisierung der Partei auch ganz gut eingrenzen auf das Jahr 2014. Das ist das Jahr, in dem die damals sogenannte Erfurter Resolution erscheint. Das ist ein Dokument, das, wenn wir es heute durchlesen, uns sozusagen so etwas wie ein Aha-Momentum zu der Frage verschafft, welchen Weg hat die AfD danach genommen? Weil bestimmte politisch-ideologische Schlüsselwörter und Positionierungen dieses Papiers, das sich damals gegen Frauke Petri und Bernd Lucke richtete, kommen in diesem Papier schon vor. Und ich erwähne das nicht, um Sie zu langweilen, sondern um Ihnen deutlich zu machen, dass ein Teil der damaligen Autorenschaft der Erfurter Resolution heute noch in Sachsen-Anhalt und Thüringen eine tragende Rolle innerhalb der politischen Formation der AfD spielen. Nennen wir mal den Namen Björn Höcke, der zu den Autoren dieser Erfurter Resolution zählt. Und diese Erfurter Resolution ist so etwas wie der Startpunkt für den Formierungsprozess dieser politischen Partei, der dann verschiedene Stationen durchläuft. Sie haben das vielleicht so ein bisschen zeitgeschichtlich noch vor Augen. Dann kommen die Pegida-Proteste, dann kommt die Corona-Krise, dann kommt vorher noch die Auseinandersetzung um die sogenannte Flüchtlingskrise. Das alles sind ja Stationen, die Ihnen durchaus vor Augen stehen. Aber das Interessante an dem Vorgang ist eigentlich etwas anderes. Das Interessante an dem Vorgang ist nicht, dass wir es hier mit einer politisch-ideologischen Formation zu tun haben. Parteienneugründungen hat es in der Geschichte der Bundesrepublik viele gegeben. Das Interessante ist hier, dass der Prozess der Radikalisierung dieser Partei von den Wählerinnen und Wählern belohnt wird und nicht bestraft. Und das ist erklärungsbedürftig, weil wenn man sich die politikwissenschaftliche Parteienforschung zum Thema ansieht, jedenfalls in Deutschland, dann wird man relativ schnell merken, dass in der Geschichte zumindest der alten Bundesrepublik immer galt, je radikaler eine rechte Partei auftritt, desto mehr Wählerinnen und Wähler verliert sie. Das war bei der NPD so. Das war bei den Republikanern so. Das war bei, im Grunde genommen, in der Geschichte der alten Bundesrepublik bei allen Neugründungen so. Bei der AfD ist es eben offenkundig vor allem, auch und vor allem in den ostdeutschen Bundesländern nicht so, sondern die Wählerinnen und Wähler gehen nicht nur jeden Radikalisierungsschritt dieser Partei mit, nein, sie belohnen diese Radikalisierung auch. Und ich gehe deshalb so ausführlich darauf ein, weil ich glaube, dass dieser Umstand uns hilft zu verstehen, warum es zumindest derzeit in der AfD überhaupt keinen Grund gibt, etwas moderater aufzutreten oder sich zu deradikalisieren. Warum sollte die Partei das im Moment tun, wenn sie in der Gunst der Wählerschaft scheinbar sozusagen nach oben unendlich steigt? Das ist, glaube ich, einfach ein Gesetz des politischen Erfolgs, von dem man sich noch einmal anschauen muss, wie er dann tatsächlich im Detail funktioniert. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der Prozess der Radikalisierung dieser Partei schon abgeschlossen ist. Aber ich glaube, man kann eines jetzt schon mit Fug und Recht sagen, nämlich dass es sich zumindest in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in seinem Wesen nach um eine rechtsextreme Partei handelt. Darüber besteht nicht nur in der Politikwissenschaft, sondern auch bei den Sicherheitsbehörden im Kern Einigkeit. Das heißt ja nicht, und das will ich nochmal ausdrücklich sagen, das heißt ja nicht, dass jeder und jede Einzelne, die in dieser Partei Mitglied ist, politisch weltanschaulich gefestigter Rechtsextremist ist. Darum geht es gar nicht. Aber es zeigt eben doch deutlich, dass die Funktions- und Mandatsträger der Partei einerseits, aber auch die politische Programmatik, die diese Partei nach vorne stellt, andererseits, mehr als nur deutliche Hinweise darauf gibt, zu sagen, hier wird ein Momentum der Disruption in der politischen Kultur der Bundesrepublik Deutschland angestrebt. Und jetzt mache ich mal eine große Klammer, eine gedankliche, und wir schauen mal einen Moment lang auf die Frage des Szenarios einer weiteren Normalisierung der AfD. Und da haben Sie ja, wenn Sie sich politisch einigermaßen ab und an informieren, sicher vor Augen das besonders radikal ausfallende Wahlprogramm mit dem Titel Regierungsprogramm. Und wenn man sich diese 150 Seiten durchliest oder vielleicht davon auch nur 60 oder 80 Seiten gelesen hat, dann kann man sich ja des Eindrucks nicht erwehren, da geht es darum, so etwas wie einen Bruch in der politischen Kultur zu organisieren. Das ist ja ganz offenkundig so, wenn man also eine Partei hat, die nicht nur eine Akzentverschiebung in politischen Handlungsfeldern möchte, sondern auch tatsächlich zu einer Axialverschiebung in der politischen Kultur kommen. Und ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied. Und die beiden Varianten, die jetzt zueinander in Konkurrenz stehen bei der Frage, worüber reden wir denn, wenn wir über den Tag nach dem 6. September sprechen, dann stehen dafür meiner Ansicht nach, und Sie können mir da gerne widersprechen, zwei Optionen im Raum. Die eine Option ist eine satte Regierungsmehrheit für diese Partei, die bedeuten würde, dass sie alleine regieren. Und dann ist die Lektüre und die aufmerksame Lektüre des Parteiprogramms oder des Wahlprogramms genau das Richtige, um sich Klarheit darüber zu verschaffen, was da zu erwarten ist. Und da gibt es ja auch eine breite öffentliche Diskussion drum. Es gibt aber einen zweiten Faktor, von dem nach meinem Eindruck in der öffentlichen Auseinandersetzung unzureichend die Rede ist. Nämlich die Vorstellung, dass die AfD am Ende des Wahlsonntages bei 37,2, 38,5, 39,3% stehen bleibt, nicht alleine regieren kann, aber wie ein Sperrriegel im Landtag vertreten sein wird, um ihn herum dann die verbliebenen demokratischen Fraktionen vor der Herausforderung stehen, eine demokratisch legitimierte Regierung zu bilden. Und auch das übrigens wäre eine ernste Herausforderung für die demokratische Kultur dieses Landes. Warum ist das so? Das ist, glaube ich, deshalb so, weil wir nicht verkennen dürfen, dass im Unterschied zu den westdeutschen Bundesländern die Mehrheit der Bevölkerung in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, aber auch in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern eine innere zeitgeschichtliche und mentalitätsgeschichtliche Distanz zum politischen System der Bundesrepublik Deutschland empfindet. Und die AfD eine politische Partei ist, die diese innere Distanz sozusagen politisch in Dienst nimmt. Man könnte vielleicht auch so weit gehen zu sagen, sie instrumentalisiert sie, diese innere Distanz. Ich will mit Blick auf die Zeit den zweiten Schritt gehen und die Frage stellen, wie sieht denn das mit der Wählerschaft aus? Wenn Sie eine Wählerschaft haben, die in der Prognostik bei 40% liegt, und da spielt die sozialwissenschaftliche Fehlertoleranzquote nach oben und unten von 3% keine Rolle, also nageln Sie mich jetzt nicht auf 40% fest, es können auch 38,4 sein oder 43,8. Eines aber ist doch dann klar, wenn ich eine solches Potenzialwählerschaft habe, dann ist diese große Wählerschaft sehr heterogen zusammengesetzt. Es handelt sich dabei also nicht um Menschen, die ausschließlich zur politisch-ideologischen Kernanhängerschaft dieser Partei gehören. Also nicht um weltanschaulich gebundene Rechtsextremisten. Dazu ist diese Wählerschaft zu groß und zu umfangreich. Und deshalb ist es, glaube ich, sinnvoll, sich vor Augen zu führen, wie ist man denn in der Lage, diese Wählerschaft differenziert zu beschreiben? Und da gibt es die Wählergruppe 1, das ist die Kernwählerschaft. Das sind diejenigen, die Sie jetzt wahrnehmen, die zu den Bürgerdialogveranstaltungen gehen, die die AfD anbietet. Das ist die Kernanhängerschaft. Das sind diejenigen, die aus Gründen der inhaltlichen Übereinstimmung mit dieser Partei bereit sind, ihr ihre Stimme zu geben. Das ist die Wählergruppe 1. Die sind sozusagen das engste politische Umfeld. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen mal zu einer solchen Bürgerdialogveranstaltung hingegangen ist. Mein Eindruck war, da geht es zwar um Bürger, aber weniger um Dialog, sondern vielmehr um Fananhängerschaft. Das ist auch völlig okay, aber man muss einfach wissen, wer da sitzt und wer da nicht sitzt. Und dann gibt es eine zweite Wählergruppe, die könnte man mit dem Satz zusammenfassen, den Sie vielleicht jetzt auch immer mal wieder hören. Der Satz lautet: Da hat die AfD doch einen Punkt. Das ist die Wählergruppe 2. Also Menschen, die das politisch-programmatische Angebot der AfD gar nicht teilen, aber sagen, in diesem oder jenem Programmpunkt, da hat die AfD doch einen Punkt. Oder die sagen, nach 10 Jahren Opposition sollen sie doch mal regieren und zeigen, was sie können. Diese Wählergruppe ist deutlich zu unterscheiden zu der zuvor von mir genannten Wählergruppe. Ja? Und jetzt müsste man sich die Mühe machen und sagen, gibt es denn Themenbereiche, bei denen die AfD einen Punkt hat? Und wenn es diesen Punkt gäbe, oder gibt es im Spektrum der demokratischen Parteien dazu kein politisches Angebot? Das ist die Frage, die damit verbunden ist. Das ist die Wählergruppe 2. Und dann kommt die Wählergruppe 3 und die halte ich ehrlich gesagt für die unterschätzteste Wählergruppe, weil sie in Sachsen-Anhalt eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Das sind jene Menschen, für die Politik ein weit entferntes Hintergrundrauschen ihres Alltags ist. Was meine ich damit? Ich will das mal noch deutlicher ausdrücken. Ich meine damit nicht diejenigen, die unruhig werden, wenn sie das 6.50 Uhr Interview im Deutschlandfunk verpassen. Ich meine damit auch nicht diejenigen, die unruhig werden, wenn sie morgens die 3 überregionalen Tageszeitungen, die sie abonniert haben, nicht im Briefkasten vorfinden. Von denen rede ich nicht. Sondern ich rede von Menschen, die den Eindruck haben, die Sphäre des Politischen fände oberhalb ihres Alltages statt. Und sie selbst befänden sich unten und haben den Eindruck, ihre Einflussmöglichkeiten auf das, was dort oben, oberhalb ihrer Lebenswelt stattfindet, die tendieren gegen Null. Und diese Gruppe ist sozialwissenschaftlich gesehen in Ostdeutschland sehr, sehr groß. Und das können Sie daran sehen, dass die Wahlbeteiligung zu den Bundestags-, zu den Landtags-, zu den Europawahlen in den ostdeutschen Bundesländern grundlegend sehr stark schwankend ist, von politischen Konjunkturen abhängig ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben es mit einer sehr großen Gruppe von Nichtwählerinnen und Nichtwählern zu tun. Und diese Nichtwähler haben unterschiedliche Motivationen. Es gibt immer diejenigen, die am Wahlsonntag Zahnschmerzen haben und lieber zum Notdienst gehen und sagen, es ist mir diese Landtagswahl egal, Hauptsache ich werde diese Zahnschmerzen haben. Oder diejenigen, die sagen, Mensch, es ist so schönes Wetter, ich gehe heute mal in meinen Garten und ernte endlich mal die Himbeeren, die da sind. Aber es gibt eben auch ganz unterschiedliche politische und lebensweltliche Motivlagen, nicht zur Wahl zu gehen. Und diese heterogene Zusammensetzung dieses Nichtwählermilieus, da setzt die strategisch-politische Kommunikation der AfD an, weil wenn wir uns die Wählerwanderungen ansehen, dann ist es der Partei eben in den letzten Jahren gelungen, durch dieses Wählermilieu, das sehr heterogen zusammengesetzt ist, wie mit einem Staubsauger durchzugehen. Sie können das am Wahlabend immer sehen, wenn die Wählerwanderungen gezeigt werden von der einen Partei zur anderen Partei. Dann achten Sie mal darauf, wohin die meisten Nichtwählerinnen und Nichtwähler gehen. Und das waren bei den zurückliegenden Landtagswahlen ganz oft die AfD. Das heißt also, offenkundig ist diese Partei in der Lage, eine politische Kommunikation zu führen, die eine große Gruppe dieser Nichtwählerinnen und Nichtwähler anspricht. Und wie gelingt das? Zu der Frage, wie das gelingt, könnte man jetzt ein eigenes politikwissenschaftliches Seminar machen. Da wir die Zeit dafür nicht haben, mache ich Ihnen einen Deutungsvorschlag. Dem können Sie auch widersprechen. Der Deutungsvorschlag, den ich mache, nachdem ich mir jetzt den Vorwahlkampf und den Wahlkampf von Ulrich Siegmund angesehen habe, war: depolitisiere deine eigene Politik. Depolitisiere deine eigene Politik. Also, sprich über Politik, indem du tunlichst vermeidest, über Politik zu sprechen. Was seinen Ausdruck in der Tatsache findet, dass Ulrich Siegmund sehr gern sagt, ich bin gar kein Politiker, ich bin der Uli. Und diese Selbstdepolitisierung von eminent politischen Personen, das hat die AfD nun überhaupt nicht erfunden. Diese Depolitisierung eminent politischer Fragen liegt in der Tradition der politischen Kultur der ostdeutschen Bundesländer und hat damit zu tun, dass eine Mehrheit von anderthalb Generationen Kohorten in Ostdeutschland eine innere Distanz zu Parteien an sich, zum Parlament an sich, zu Institutionen an sich empfindet. Und deshalb so erfolgreich ist, wer einerseits sich selbst thematisiert als Person und andererseits in der Lage ist, Distanz zum politischen Betrieb zu bekunden, und zwar glaubhaft. Und jetzt gehe ich mal in eine Rolle, die ich gar nicht so gerne einnehme, nämlich ich stelle mir mal einen Augenblick lang vor, ich wäre der Wahlkampfberater von Ulrich Siegmund. Und wenn ich ihm eines raten würde, dann würde ich ihm raten, was er ohnehin schon tut, nämlich bis zum Wahltag möglichst zu vermeiden, zu polarisieren und über Politik zu sprechen. Das wird ein wesentliches Erfolgsmomentum der AfD sein. Also sozusagen in den vorpolitischen Raum zu gehen, um dort über eine unpolitische Art und Weise über Politik zu sprechen. Und jetzt komme ich zu meinem letzten Punkt, nämlich zu der Frage, wie kann man sich denn seitens einer demokratischen Kultur damit sinnvoll auseinandersetzen? Und das ist deshalb so schwer, weil die jetzige Situation, in der wir jetzt sind, ungefähr anderthalb Monate oder zwei Monate vor den Landtagswahlen, ja nicht aus der Luft gegriffen ist, sondern über Jahre entstanden ist. Die AfD ist ja auch nicht erst seit gestern im Landtag, sondern sie ist schon seit 2016 im Landtag. Das heißt also, es wird jetzt keine Situation entstehen, in der plötzlich die Konzepte vom Himmel fallen. Und dennoch denke ich, gibt es einige Aspekte, die es wert sind, bedacht zu werden für die Auseinandersetzung der kommenden Wochen und Monate. Und ein Aspekt scheint mir die Beantwortung der Frage zu sein, mit wem rede ich worüber, mit welchem Ziel. Ich glaube, dass diese Beantwortung dieser Frage deshalb so wichtig ist, weil wir in den letzten Monaten, vielleicht auch Jahren, immer wieder erlebt haben, dass auf unterschiedlichen Ebenen der politische Betrieb der AfD begrifflich, rhetorisch, thematisch und grundsätzlich inhaltlich ohne Not entgegengekommen ist. Also verstehen Sie mich nicht falsch, wenn Sie zu einer Runde Schach eingeladen werden und an diesem Schachspiel teilnehmen und Sie sind ein geschulter Schachspieler, eine geschulte Schachspielerin, dann werden Sie der Schachgemeinschaft am Abend nicht vorschlagen, plötzlich, Mensch, ärgere dich nicht zu spielen. Das ist nicht sinnvoll. Wenn man sich eigentlich zusammengefunden hat, um Schach zu spielen. Aber genau das passiert im politischen Diskurs. Was wir ständig erleben, ist, dass auf unterschiedlichen Ebenen Teile der Öffentlichkeit, Teile des politischen Betriebs ohne Not die Themen und Begriffe der AfD spielen, statt eigene Themen, eigene Begriffe zu setzen und sich dann zu wundern, dass das Aufgreifen von Themen und Begriffen der AfD nicht auf das eigene Konto einzahlt, sondern auf das Konto der AfD einzahlt. Und wenn wir das mal kontrastieren mit der politikwissenschaftlichen Forschung, dann werden wir feststellen, das ist ein Befund, der ist 30 Jahre alt. 30 Jahre alt ist der Befund, dass der Versuch, rechtsextreme Parteien dadurch zurückzudrängen, dass man ihre Themen und Begriffe aufgreift und selbst thematisiert, dass der überall gescheitert ist. In Österreich, in Frankreich, in anderen Staaten. Es gibt ein Land, wo das nicht gescheitert ist, das ist Dänemark, das ist ein Sonderfall. Das heißt, wenn man eine sinnvolle Auseinandersetzung mit der AfD führen will, dann wäre es doch sinnvoll, bei den eigenen Themen und den eigenen Begriffen zu bleiben und eigenen Sprechräume als das zu verteidigen, was sie sind, statt sich beständig bei den eigenen Veranstaltungen auf die Themen, Deutungsvorlagen und Begriffe einer politischen Strömung einzulassen, deren Inhalte man ja eigentlich nicht teilt. Mir ist durchaus klar, dass das keine einfache Situation ist, weil die AfD eine Meisterschaft damit entwickelt hat, zu suggerieren, sie sei im Besitz einer Kommunikationsdominanz im öffentlichen Diskurs der ostdeutschen Bundesländer. Und das korrespondiert natürlich sehr stark damit, dass sie in den sozialen Medien bei Instagram und TikTok in der Tat sehr stark ist. Aber jetzt verrate ich Ihnen ja auch kein Geheimnis, wenn ich Ihnen sage, mit Instagram und TikTok allein gewinnt man die Wahlen auch in Sachsen-Anhalt nicht. Weil es gibt ja Regionen, da ist das Internet nicht so verfasst, dass man sich da wackelfreie Videos angucken könnte. Und die soziodemografische Zusammensetzung der Wählerschaft in Sachsen-Anhalt legt nahe, dass die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler in Sachsen-Anhalt jetzt auch nicht den ganzen Tag vor Instagram und TikTok sitzt, sondern eher die analogen Medien nutzt, eher darauf achtet, was in ihrem Umfeld passiert. Also vielleicht beispielsweise auch nochmal auf Plakate oder Faltblätter guckt. All das sind sozusagen Punkte, die für die Frage nicht ohne Belang sind, wie in der verbleibenden Zeit die politische Kommunikation laufen wird. Und da muss man sich jetzt überhaupt nichts vormachen. Wir laufen jetzt auf eine vielleicht auch polemische Zuspitzung der Wahlkampfsituation zu. Und das hat auch Wahlkampf in der Demokratie, hat das auch so an sich. Ich glaube aber andererseits auch, man sollte nicht in eine Situation geraten, in der eine Partei wie AfD mit der politisch-ideologischen Verfasstheit, wie ich sie zuvor skizziert habe, in der Lage wäre, das politische Setting in Sachsen-Anhalt zu bestimmen. Ich glaube, das ist eine Gefahr für die Demokratie. Vielen Dank.
Nach diesem Vortrag hatte ich die Gelegenheit, mit Herrn Begrich persönlich zu sprechen. Für Radio Salam war mir besonders wichtig, was zentrale Forderungen aus dem sogenannten Regierungsprogramm der AfD für Menschen mit Migrationshintergrund, für Geflüchtete und für das Ankommen und Zusammenleben in unserer Gesellschaft bedeuten könnte. Für viele Menschen, die hier leben, arbeiten, lernen oder neu angekommen sind, sind solche politischen Debatten nicht abstrakt, sondern sie treffen und verunsichern jeden von ihnen persönlich. Sie hören jetzt das Interview mit David Begrich.
Warum ist die Landtagswahl 2026 in diesem Jahr aus Ihrer Sicht eine ganz besondere Wahl?
Ich glaube, es ist eine ganz besondere Wahl, weil es dieses Jahr nicht nur um eine Frage der Akzentverschiebung in der politischen Kultur des Landes geht, sondern weil es deutliche Indikatoren gibt, die dafür sprechen, dass wir eine politische Partei haben, die tatsächlich auf eine Disruption in der demokratischen Kultur des Landes hinarbeitet.
Können Sie das nochmal erläutern?
Naja, also wenn man sich das Wahlprogramm der AfD ansieht, dann sieht man ja sehr deutlich, dass es hier nicht nur darum geht, kleine Stellschrauben in der Bildungspolitik oder in der Kulturpolitik zu verändern, sondern es geht um eine grundsätzliche Infragestellung der bisherigen politischen Kultur.
Was bedeuten die Forderungen der AfD für Menschen zum Beispiel mit Migrationsgeschichte, weil ich arbeite bei Radio Salam, ich habe viele Kontakte, für Geflüchtete?
Ja, es bedeutet vor allen Dingen erstmal eine Infragestellung ihrer gesellschaftlichen Repräsentanz. Also wir sind ja inzwischen eine Gesellschaft, in der Migration einfach dazugehört und wir in vielen gesellschaftlichen Bereichen auch ohne Zuwanderung und Menschen aus anderen Ländern die soziale Infrastruktur auch gar nicht mehr aufrechterhalten können. Und das heißt, diese Infragestellung hat nicht nur eine menschliche Komponente, sondern sie hat ja auch eine gesellschaftspolitische Komponente.
Ich spiele jetzt auf den Begriff Remigration an, der bedient wird von der AfD. Was impliziert, wenn alle Ausländer draußen sind, geht es uns wieder gut?
Naja, die AfD sagt ja, sie würde nur sozusagen die abschieben, die zur Abschiebung vorgesehen sind. Ich glaube aber, das ist ja eigentlich dem ein fremdenfeindlicher Impuls folgt.
Und was würden Sie unentschlossenen Wählern raten oder Leuten, die sagen, ach, meine Stimme bringt ja sowieso nichts, ich halte mich raus?
Ich würde unentschlossenen Wählern raten, sich genau zu informieren, wen sie aus welchem Grund wählen und eine sehr bewusste Entscheidung zu treffen. Und zwar nicht nur in ihrem eigenen Sinne, sondern auch im Sinne ihrer Kinder und ihres sozialen Umfeldes. Vielen Dank.
Die Demokratiekonferenz in Aschersleben hat deutlich gemacht, eine Auseinandersetzung mit der AfD muss bei ihren politischen Inhalten beginnen. Entscheidend ist, welche Ziele sie verfolgt, welche Sprache sie benutzt und welche Folgen ihre Forderungen für Demokratie, Rechtsstaat und Zusammenleben hätten. Eine sachliche Einordnung darf nicht dazu führen, die Gefahr für Demokratie, Rechtsstaat und Minderheitenrechte kleinzureden. Gerade für Menschen mit Migrationshintergrund und für Geflüchtete sind solche politischen Forderungen nicht abstrakt. Sie betreffen ihre konkrete Lebenswirklichkeit, ihren Aufenthaltsstatus, ihre Sicherheit, ihre gesellschaftliche Anerkennung und die Frage, ob ihre Rechte auch künftig geschützt bleiben. Die AfD zu verstehen, heißt also nicht, sie zu entschuldigen. Es heißt, ihre Wirkung ernst zu nehmen, ihre politischen Ziele kritisch zu prüfen und unsere demokratischen Werte entschieden zu verteidigen. Das war ein Beitrag von der Demokratiekonferenz im Bestornhaus in Aschersleben, aufgenommen am 17. Juni 2026. Für Radio HBW war Ute Christina Scholz vom Salam-Team vor Ort.